Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen, herzlich willkommen. Vielleicht haben auch Sie in den vergangenen Monaten als Hausbesitzer bei Ihrem örtlichen Energieversorger angerufen und nachgefragt, ob ein Anschluss ans Fernwärmenetz möglich sei. In vielen Fällen aber hieß es dann Fehlanzeige. Noch mehr, viele Versorger wissen nicht, wann und wo solche Anschlüsse geplant sind. Das soll sich ändern. Qua Gesetz müssen Städte bald eine kommunale Wärmeplanung vorlegen. Warum Baden-Württemberg dabei weiter ist als andere Bundesländer? Ein Thema gleich bei Deutschland heute. Außerdem Thüringen-Monitor. Der Landtag in Erfurt debattiert, warum das Demokratievertrauen im Land abgestürzt ist. Und ein Jahr nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen. Defekte Betonschwellen waren wohl die Ursache. Seit Wochen streitet die Bundespolitik über das Heizungsgesetz. Ein bisschen übersehen wird dabei ein Schwestergesetz, das es aber auch in sich hat. Im Moment wird vor allem diskutiert, wann Hausbesitzer denn nun eine Wärmepumpe einbauen sollen oder müssen. Jeder wurschtelt für sich allein. Entscheidend ist aber auch das große Ganze. Wie können denn Städte ganz systematisch umgebaut werden von Gas- und Ölheizungen auf klimaneutrale Wärmeerzeugung? Damit das funktioniert, müssen Städte eine kommunale Wärmeplanung beschließen. Und die soll jetzt verpflichtend werden. Zumindest hat das vorläufig das Bundeskabinett beschlossen. Was das für die Kommunen bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit unserer Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, Katharina Thoms. Denn in Baden-Württemberg ist die kommunale Wärmeplanung schon seit 3 Jahren Pflicht. Aber erst einmal die Frage, Frau Thoms, was heißt denn eigentlich kommunale Wärmeplanung?
Das ist der Weg zum klimaneutralen Heizen, aber mit System, so würde ich das zusammenfassen. Also ganz am Anfang steht bei so einem Wärmeplan ja so eine Art Kassensturz für die Stadt, für die Gemeinde, wo sie erfassen muss, wie heizen wir denn eigentlich in unserer Stadt und wo heizen wir womit? Da muss man erstmal Daten sammeln und die Stadt dann eben auch strukturieren und gucken, wo sind welche Viertel, sind es Einfamilienhäuser, sind es eben ganze Straßenzüge. Und dazu gehört dann eben auch, sich Ziele zu setzen, was wollen wir bis wann erreichen und mit welcher Energie könnten wir das dann zum Beispiel machen? Wo ist es eben dann doch sinnvoll, dass die Leute sich selbst eine Wärmepumpe einbauen lassen, Photovoltaik aufs Dach packen? Und wo lohnt es sich vielleicht eben ein Wärmenetz zu bauen für ein ganzes Stadtviertel oder einen Straßenzug zum Beispiel? Wärmenetz heißt dann in dem Fall Warmwasserleitungen, über die dann die Häuser angeschlossen werden und beheizt werden können. In Baden-Württemberg ist es tatsächlich so, dass die größeren Städte das jetzt machen müssen. Das wurde Ende 2020 beschlossen. Und bis Ende dieses Jahres müssen Kreisstädte so einen Wärmeplan vorlegen können.
Wie weit ist denn Baden-Württemberg?
Das Umweltministerium und auch der Städtetag sagen, das Interesse ist groß, man liege bisher ganz gut im Zeitplan. Also gute 100 Städte müssen so einen Plan bis Ende des Jahres vorlegen. Es sind bisher deutlich mehr als 100 Städte und Kreise, die einen Förderantrag dafür gestellt haben. Das kommt daher, dass natürlich auch Gemeinden dabei sind oder Kreise, die das freiwillig machen. Also niemand muss auf die Pflicht warten. Und es gibt eben auch nicht nur eine Pflicht, sondern eben auch Fördergeld dafür, dass man so eine kommunale Wärmeplanung aufstellt. Und einige haben auch schon angefangen hier in Baden-Württemberg, bevor es eben Pflicht war. Da ist unter anderem Bruchsal bei Karlsruhe dabei, eine Stadt, die ich mir mal auch angeguckt habe mit Blick auf die Wärmeplanung, und da wird dann auch klar, was das eigentlich bedeutet, denn der Plan, wenn der mal steht, das ist eigentlich nur der Anfang. Danach wird ja die Stadt nach und nach umgerüstet. Also wenn es sich lohnt, so ein Wärmenetz zu bauen, dann müssen da Straßen aufgerissen werden, Rohre verlegt werden. Das wird wohl oder übel in ganz Deutschland passieren in den kommenden Jahren, überall eben, wo solche Wärmenetze entstehen sollen. Da kommen wirklich nicht nur sprichwörtlich Baustellen auf uns zu. Und in Bruchsal ist aber auch klar geworden, so ein Wärmenetz, das macht man nur, wenn es sich wirklich lohnt. Also da müssen genug mitmachen, genug sich einen Anschluss legen lassen. Die Stadt Bruchsal hat gesagt, wir brauchen in jedem Viertel, wo es sowas gibt, einen größeren Nutzer, sowas wie eine Behörde oder eine Schule, so eine Art Ankernutzer, damit sich das dann für uns überhaupt lohnt, sowas zu bauen.
Und damit das klappt, was muss als nächstes passieren?
Ja, die Pläne müssen im Prinzip in Angriff genommen werden. Die Städte müssen nicht unbedingt auf ein Bundesgesetz warten, was sie verpflichtet, was dann erst in Ländergesetze überführt werden muss. Es braucht Fördergeld, das ist auch klar. Es gibt schon jetzt auch Förderung dafür, aber das ist in weiten Teilen auch überzeichnet. Und die Frage ist tatsächlich, wie man dann diese Umsetzung auch finanziert. Also die Kommunen sagen natürlich wie so oft, wir brauchen da vielleicht Unterstützung, Anschubfinanzierung oder auch Krediterleichterungen. Der Städtetag hat mir gesagt, er kann sich auch vorstellen, dass privates Kapital dafür genutzt wird, dass man vielleicht gezielt grüne Geldanlagenfonds auflegt bei der Sparkasse oder so, wo Leute dann eben sozusagen sich beteiligen können, die Kommunen das damit finanzieren. Und man muss klären in jeder Stadt, womit heizen wir, damit es wirklich klimaneutral ist. Also nutzen wir zum Beispiel die Abwärme von einem Industrieunternehmen in der Nähe, Blockheizkraftwerke in Baden-Württemberg ist ein großes Thema, die tiefe Geothermie, also heißes Wasser, das ganz tief aus der Erde kommt, da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten.
Schauen wir nochmal auf den Bund. Wäre es denn nicht sinnvoller, vor dem Heizungsgesetz erstmal die kommunale Wärmeplanung zu beschließen?
Das klingt so, man muss einfach aber anerkennen, es ist einfach lange gar nichts passiert und jetzt hat man so ein bisschen diesen Druck, dass irgendwie alles gleichzeitig passieren muss. Aber klar ist auf jeden Fall, es wäre ein Vorteil für die Hausbesitzer, wenn es so einen Wärmeplan gibt, damit sie eben sagen können, hingehen können zu ihrem Versorger, zu der Stadt, Entschuldigung, wird hier vielleicht demnächst ein Wärmenetz entstehen, kann ich mich daran anschließen, soll ich mich lieber selbst kümmern. Und die Kommunen sagen, das ist auch umgekehrt, für uns wäre das eigentlich super, wenn die Hausbesitzer eben wissen, oh, da entsteht in den nächsten 1, 2, 3 Jahren was und sich nicht einfach jetzt eine, sagen wir mal, aus der Not, in der Angst eine Wärmepumpe einbauen und dann ist es in einem Viertel, wo eigentlich super ein Wärmenetz gebaut werden könnte, aber am Ende fehlen dann da die Kunden, damit es sich lohnt. Also klar ist, die Zeit drängt und man hat sozusagen noch ein paar Jahre, bis diese Wärmepläne entstehen müssen. Und wir haben ja gehört, der Plan ist nur der Anfang, also besser heute als morgen loslegen.
Baden-Württemberg ist Vorreiter bei der kommunalen Wärmeplanung, aber es gibt noch viel zu tun. Katharina Thoms war das mit Einzelheiten. Diese Zahl hat es in sich. Die Hälfte der Menschen in Thüringen ist unzufrieden mit der Demokratie. Besonders groß ist der Vertrauensverlust und die Politikverdrossenheit auf dem Land. Das belegen Daten des aktuellen Thüringen-Monitors. Eine jährlich erscheinende Langzeitstudie zur politischen Kultur im Land, die am Freitag veröffentlicht wurde. Die Befragung fand im vergangenen Herbst statt, also in der Hochzeit der Energiepreiskrise und zum Zeitpunkt der höchsten Inflation seit mehr als 70 Jahren. Und doch, die Politik in Thüringen ist alarmiert. Heute Vormittag hat der Ministerpräsident Bodo Ramelow eine Regierungserklärung dazu abgegeben. Und ich bin nun mit unserem Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard verbunden. Herr Bernhard, was genau hat Ramelow dazu erklärt?
Er hat 45 Minuten lang ein Bild gezeichnet von einem Bundesland, in dem eigentlich alles prima läuft, wo es nur ein paar kleine Probleme gibt. Und ich habe mal zusammengeschnitten, einfach mal was als Eingeständnis, dass es auch Probleme gäbe, zusammengefasst werden könnte. Und da bin ich auf 2 Minuten 14 gekommen von diesen 45 Minuten Rede. Und schon das, was ich jetzt hier mal anspiele als Beispiel, wäre dann der kritische Blick.
Ich werde weiter dafür eintreten, Vorurteile abzubauen und Sorgen wie Probleme in Chancen zu verwandeln und Lösungen zuzuführen.
Also wirklich kein einziges Wort der Selbstkritik der rot-rot-grünen Landesregierung. Ramelow sprach von stabilen Verhältnissen, über die internationale Bauausstellung, über den guten sozialen Zusammenhalt in Stadt und Land, über die breit akzeptierte Energiewende. Und das ist schon sehr verblüffend bei diesem Schuss vor dem Bug, der aus diesem Thüringen-Monitor kam, woraus kam, dass die Hälfte der Menschen der Politik nicht mehr vertraut und auf dem Land noch deutlich mehr. Finde ich das schon einigermaßen verblüffend, muss ich sagen.
Und wie reagiert die Opposition darauf?
Scharf natürlich. Also der Oppositionsführer Mario Vogt von der CDU hat kräftig ausgeteilt. Sein Hauptvorwurf, Rot-Rot-Grün, diese Minderheitsregierung, sehe die Probleme der Leute nicht, vor allem die Probleme der Menschen auf dem Land nicht. Die Regierung mische sich zu sehr ins Private ein, wie die Leute heizen, wie sie sprechen, wie sie sich bewegen sollen. Diese Bevormundung müsse ein Ende haben. Und wörtlich sagte Mario Vogt:
Sie haben immer noch nicht verstanden, was Minderheitsregierung eigentlich bedeutet. Der Verlust der politischen Mehrheit hätte bei Ihnen doch zum Umdenken führen müssen, nach dem Motto, was haben wir eigentlich falsch gemacht, was erwarten die Menschen nur von uns. Aber genau das haben Sie nicht getan. Sie sind mit dem Kopf einfach weiter gegen die Wand gerannt und dabei noch die Geschwindigkeit erhöht.
Also das war Mario Vogt von der CDU, und für die AfD, die ja dann die nächstgrößere Fraktion in der Opposition ist in Thüringen, sprach Björn Höcke, der Fraktionschef. Er sagte, Deutschland sei kein demokratisches Land, es sei eine Demokratiesimulation, eine Scheindemokratie, Journalisten würden gekauft in Deutschland und nur Strippenzieher und Dunkelmänner würden über Deutschland bestimmen. Linksextremismus sei eines der Hauptprobleme, aber er erinnerte halt auch daran, dass Rot-Rot-Grün und die CDU gemeinsam nach der letzten Landtagswahl mit dem Desaster mit der Wahl von Thomas Kemmerich eigentlich das Versprechen abgegeben hatten, eine Neuwahl innerhalb eines Jahres abzuhalten. Dieses Versprechen haben sie gebrochen. Das war ja an der CDU und auch in der Linken gescheitert. Und daran hat Höcke jetzt auch nochmal erinnert. Und ich denke mal, dass das die Bürger in ihrer Meinungsäußerung jetzt auch mit beeinflusst hat, dieses gebrochene Versprechen.
Herr Bernhard, Sie sagten es, vor allem auf dem Land ist das Vertrauen in die Demokratie gesunken. Warum ist das so?
Wenn man sich die Zahlen mal anschaut, kann man sagen, also alle außerhalb von Erfurt und Jena oder entlang der großen Städtekette, vielleicht noch Jena und also Gera und Gotha noch dazu, fühlen sich alle massiv wirtschaftlich benachteiligt. Mehr als 2/3 fühlen sich politisch und wirtschaftspolitisch abgehängt, also auch nicht ausreichend gesehen, gerade von der Bundesregierung. Ein Drittel empfindet sich als kulturell abgehängt, das heißt, ihre Lebensweise würde nicht gesehen oder respektiert werden. Ganz konkret, wenn gefragt wird, kann man sagen, es fehlen Ärzte und Bus- und Bahnanbindungen auf dem Land. Aber viele fühlen sich individuell benachteiligt, aber auch als Ostdeutsche benachteiligt. Sie haben Angst vor Statusverlust. Ich meine, das ist wahrscheinlich das Größte, dann diese Angst, den erreichten Status wieder zu verlieren. Gerade da, wo viele junge Menschen abwandern, haben die Leute Sorgen um ihre Zukunft. Es gibt sehr viele, die meinen, es sei jetzt Zeit für Widerstand gegen die aktuelle Politik. Das ist von 37% auf 61% gestiegen, also sehr extrem. Über die Hälfte sagen, dass Politiker den Menschen eigentlich nur schaden wollen. Interessant dabei ist aber, dass die individuelle Lage immer noch deutlich positiver wahrgenommen wird als die allgemeine. Und sehr interessant auch noch, die Demokratieunterstützung, also die Unterstützung für die Demokratie als System, ist nahezu konstant geblieben bei über 80%.
Und was heißt das nun für die Wahl im kommenden Jahr? Ist das ein Vorgeschmack?
Ich denke schon, ein Vorgeschmack auf die Schärfe der Debatte, aber es ist auch ein Zeichen für die Ratlosigkeit, wie soll Thüringen regiert werden. Die AfD steht momentan bei 28%, hat möglicherweise dann 1/3 der Sitze im Landtag. Mit der will keiner koalieren, nach heutiger Aussage. Eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün ist nicht in Aussicht, eine konservative Mehrheit ist auch nicht in Aussicht. Eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung wird die CDU auch nicht nochmal 5 Jahre tolerieren. Also müssten CDU und Linke irgendwie zusammenarbeiten. Und das ist schwer vorstellbar bei dem versprühten Gift, was man jetzt so erlebt, gerade auch im Landtag, um bei dem Unwillen bei Rot-Rot-Grün auch Fehler einzusehen. Und die CDU muss natürlich bis zur Wahl eigentlich klären, wie sie mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss nicht mit der AfD, aber vielleicht in diesem Fall auch dann mit der Linken umgehen möchte.
Jeder zweite Thüringer ist unzufrieden mit der Demokratie. Das ist das Ergebnis einer Befragung, die nun die Politik beschäftigt. Sie hörten Hintergrundinformationen von Henry Bernhard. Nicht menschliches Versagen, sondern defekte Betonschwellen sind wohl die Ursache für das Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen, bei dem vor knapp einem Jahr 5 Menschen starben und 78 Menschen teils schwer verletzt wurden. Kurz vor dem Jahrestag des Unglücks hat heute die Bundesstelle für Eisenbahnfalluntersuchung einen Bericht zur Unfallursache vorgelegt, der weitreichende Auswirkungen auf den Zugverkehr in diesem Jahr haben dürfte.
Der Freitagmittag Anfang Juni vergangenes Jahr ist sonnig. Viele Schüler sitzen im Zug auf der Fahrt von Garmisch-Partenkirchen in Richtung München heimwärts in die Ferien. Doch plötzlich entgleist die Regionalbahn beim Dorf Farchand. Doppelstockwaggons rutschen vom Bahndamm eine Böschung hinab. 5 Menschen sterben bei diesem Unglück, 78 werden verletzt, 16 von ihnen schwer. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eilt damals zur Unglücksstelle und drückt im Bayerischen Rundfunk seine Trauer aus.
Man muss sich das ja so vorstellen, das ist kurz vor den Ferien, im Zug, ausgelassene Stimmung, in einer der schönsten Regionen, die Bayern ja hat. Und dann passiert sowas und verändert möglicherweise sein Leben komplett.
An der Unglücksstelle ist damals auch Richard Lutz, Chef der Deutschen Bahn.
Wenn zumindest mal etwas bei der Eisenbahn passiert, sind es eben halt immer auch solche dramatischen Unfälle, wie wir hier gesehen haben. Deshalb muss ja auch jede einzelne Ursache aufgearbeitet werden. Und natürlich gucken wir uns das gemeinsam auch mit den Behörden an, was daraus dann für Konsequenzen dann für die Zukunft gezogen werden.
Das war vor einem Jahr. Nun stehen die Unfallursache und auch erste Konsequenzen fest.
Nach dem Erkenntnisstand zum Zeitpunkt der Berichtserstellung war ein Mangel am Oberbau primär ursächlich für den Eintritt der Zugentgleisung,
schreibt die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung in Bonn in einem Zwischenbericht anlässlich des Jahrestages. Aus Kapazitätsgründen könne die Behörde kein Interview geben, heißt es. Im Fokus liegen die Bahnschwellen. Die waren in Farchand nicht wie bei klassischen Bahnstrecken aus Holz, sondern aus Stahl mit Beton umhüllt. Und hier lag wohl die Ursache.
Die an dieser Stelle verlegten Spannbetonschwellen wiesen Beschädigungen auf, die auf einen Verlust der Vorspannung innerhalb der Schwelle schließen ließen. Diese führten in der Folge zu einem Versagen der Struktur und zum Wegbrechen der Schienenauflager in Richtung der eingeleiteten Kräfte.
In anderen Worten, Schwellen könnten auseinandergebrochen sein, was dann mutmaßlich dazu führte, dass die Schiene wegrutschte und in der Folge der Zug entgleiste. Doch warum brachen die relativ modernen Schwellen? Hat es etwas mit ihrer Bauart zu tun? Das zuständige Unternehmen, die Bahntochter DB Netz, geht diesem Anfangsverdacht schon länger nach. Sie überprüft seit Monaten Schwellen mit einem bestimmten Gesteinsgemisch und tauscht sie bei Bedarf aus. Der Bahnkonzern weist stets darauf hin, dass diese Maßnahmen vorsorglich erfolgten. Vorsorglich auch etliche Langsamfahrstellen und manchmal auch Streckensperrungen. Denn dort, wo dieser Typ Schwelle verbaut wurde, möchte die Bahn nichts mehr riskieren. Knapp 500.000 Schwellen sollen in diesem Jahr ausgetauscht werden. Das sind 5-mal mehr als üblich.
Damit verbunden sind rund 400 zusätzliche Baustellen im Schienennetz, die sich erheblich auf die Pünktlichkeit der Züge auswirken,
teilt die DB schriftlich mit und bittet dafür um Verständnis. Betonschwellen sind auf jeder modernen Zugstrecke verbaut, auch auf den ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecken. Doch kommen je nach Strecke und Baujahr verschiedene Typen Beton zum Einsatz. Insgesamt gibt es 80 Millionen Betonschwellen im deutschen Bahnnetz. Nur ein kleiner Anteil ist baugleich mit den Schwellen, die bei Garmisch für das Zugunglück sorgten und die jetzt überprüft werden. Ob sich dieses Zwischenergebnis nun auch auf die juristische Schuldfrage auswirkt, lässt die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung offen.
Untersuchungen der BEU dienen nicht dazu, ein Verschulden festzustellen oder Fragen der Haftung oder sonstiger zivilrechtlicher Ansprüche zu klären und werden unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt.
Und doch läuft parallel die Suche nach Schuldigen. Die Staatsanwaltschaft München ermittelte zuletzt gegen 4 beschuldigte Bahnmitarbeiter wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.
Am Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen waren wohl marode Betonschwellen schuld. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone war das mit Einzelheiten. Mit diesem Hinweis endet Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Danke fürs Zuhören.